Letztes Mal, da auf Weihnachten, da habe ich das letzte Mal aus Epheser gepredigt, da haben wir darüber geredet, haben wir uns vor Augen geführt, dass wir einst Finsternis waren, jetzt aber Licht sind. Und wir sahen als drittens dann die daraus resultierende Schlussfolgerung, lebe im Licht. Wenn du einst Finsternis warst, als Ungläubiger, und jetzt zum Glauben gekommen bist und im Licht, das Licht Jesu Christi siehst, dann ist die Aufforderung, lebe auch im Licht. Und diese Aufforderung wollen wir uns heute noch tiefer anschauen. Es steht dort im Epheser Kapitel 5 noch viel mehr über das Leben im Licht. Und so habe ich auch die Predigt überschrieben, lebe im Licht. Und das ist das Gleiche, als würden wir sagen, lebe in Heiligung. Ihr könnt euch gleich unter dem Titel, der dort bei euch in den Wochenblättern steht, reinschreiben, ein Leben in Heiligung, gleich Leben im Licht. Nun, Paulus schreibt hier immer wieder von Licht. Niemand von uns möchte ohne Licht leben, vielleicht ohne Licht schlafen, nicht aber unseren Alltag, unser normales Leben ohne Licht verleben. Vielfach ärgern wir uns, wenn es zu wenig Licht gibt. Wir wollen es draußen länger hell haben im Winter oder wenn wir eine gewisse Arbeit verrichten und in diesem Zimmer gerade die Lampe nicht hell genug ist oder verbrannt ist, so mögen wir es nicht. Wir wollen Licht. Was Leute oft nicht wollen, ist, dass ihre Taten ans Licht kommen, dass sie bekannt werden. Das ist ein Problem bei uns Menschen. Wir mögen es nicht immer und in vielerlei Hinsicht, dass das, was wir tun oder was wir denken, bekannt wird. Natürlich gibt es auch Dinge, die wir gerne bekannt machen möchten, wo wir sagen, kann jeder sehen. Vielleicht ist es sogar gut, wenn sie es alle sehen, wenn es sich um etwas Gutes handelt. Aber ihr wisst schon, wenn ihr etwas Beschämendes gemacht habt, dann wollt ihr lieber, dass niemand darüber redet. Katharina?
Ja, ich muss das mal bekennen, denn ich tue mich manchmal so wichtig mit dem Ding hier, dann denke ich, dass ich Mitleid errege. Das sind so Gefühle, ich glaube, das finde ich als Sünde, mich wichtig zu tun.
Das ist Sünde. Ja, das kann auch nur Christus allein, aber oft beginnt es eben mit dem Bekennen einer Sünde. Wie zum Beispiel, wenn wir ganz tief im Geheimen denken, ich bin wichtig mit dem einen oder anderen und es nicht sind. Wir wollen da nicht, dass es ans Licht kommt. Und so wollen wir uns heute jetzt einmal Epheser 5, Verse 8 bis 14 lesen. Wir haben schon die Verse 8 bis 10 uns genauer angeschaut, nein, 8 bis 9. Heute werden wir dann von 10 bis 14 genauer anschauen, aber erstmal lesen wir uns diese Verse 8 bis 14. Epheser Kapitel 5, Verse 8 bis 14. Da sagt Paulus, ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schädlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Bevor wir zu der Betrachtung kommen, möchte ich gerne noch beten. Lasst uns alle stille werden. Himmlischer Vater, wir möchten uns einmal mehr deinem Wort zuwenden. Dein Wort ist gut. Es weist uns zurecht. Es zeigt uns auf das hin, worauf es ankommt. Dein Wort zeigt uns, wer du bist und wie du bist. Aber es ist auch so ermutigend und tröstend. Dein Wort tröstet uns, es ermutigt uns. Schenk, dass alles heute in unseren Herzen hineinkommt, all das, Zurechtweisende, das Ermutigende und Tröstende. Amen. Nun, wenn wir jetzt Vers 10 lesen, ist das Erste, was wir hier lernen können, prüfe, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das ist der erste Punkt. Nun, wir sagen, das ist nicht schwer. Hier braucht man nicht viel Auslegung. Hier steht ganz klar, prüfe, was dem Herrn wohlgefällig ist. Nun, vielleicht ist es insofern ganz einfach, solange wir nicht darüber nachdenken brauchen. Ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben, wenn man eine sehr einfache Sache konkret machen soll, also einen ganz klaren Plan, wie wollen wir das jetzt tun, dann wird es auf einmal schwierig. Jeder von uns weiß, dass wir den Nächsten lieben sollen. Aber wenn ich frage, wie sieht Liebe aus, dann sieht es schwieriger aus mit der Erklärung. Bei dem Wort Liebe ist das noch ein bisschen einfacher, weil wir häufiger dazu etwas hören. Aber wie würdet ihr jetzt geistlich prüfen? Nun, bevor wir darüber reden, wie wir prüfen, müssen wir uns zuerst einmal der Frage widmen, und das ist der erste Unterpunkt, was prüfen wir überhaupt? Was prüfen wir? Nun, lass uns einmal dieses Wort prüfen anschauen. Das griechische Wort prüfen bedeutet nicht mal gucken, ob ich es will oder nicht. Mal schauen, ob es gut ist oder schlecht ist. Das kann es auch bedeuten, je nach Zusammenhang. Aber im Allgemeinen ist es eher etwas, was ich prüfe, von dem ich davon ausgehe, dass es geeignet ist. Also ich achte es für als geeignet an oder ich heiße es gut und in dem Sinne prüfe ich. Wir kennen das auch im deutschen Sprachgebrauch, wenn wir zum Beispiel von einer geprüften Krankenschwester sprechen. Sie ist staatlich geprüft. Wir gehen also davon aus, wenn wir mit einer Krankenschwester im Krankenhaus zu tun haben, die geprüft wurde, dass sie die Prüfung bestanden hat. Ja, wenn wir davon sprechen, eine geprüfte Krankenschwester. Oder wenn wir auf den Shampoo-Flaschen stehen, dermatologisch getestet. Dermatologisch ist Hautverträglichkeit in dem Zusammenhang. Also es wurde getestet, ob die Haut dieses Shampoo verträgt. Dann gehen wir davon aus, dass dieses Shampoo diesen dermatologischen Test bestanden hat. Sonst würde er ja nicht da sein. Also es ist eine Prüfung, wo wir sagen, so soll es sein, das ist es schon. Nun sagt Paulus hier, er benutzt eben dieses Wort für Prüfung, nicht im Sinne von wählen, sondern im Sinne von prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Also du willst etwas tun und du prüfst es und befindest es, ja genau, so ist es, so will der Herr es. Es kann natürlich auch sein, dass du nach der Prüfung sagst, nein, das war doch nicht gut, das ist nicht das, was Gott will. Also das ist einmal, um klarzustellen, was unter Prüfen zu verstehen ist. Es geht um etwas Gutheißen, also es setzt in gewisser Weise ein positives Ergebnis voraus. Damit wird natürlich schon der Vers 11 eingeleitet in gewisser Weise. Nun, was prüfen wir? Prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wenn wir nochmal ins Griechische schauen, dann merken wir, dass bei diesem Prüfen, dass das ein Partizip ist. Also das Prüfen sagt, dass wir etwas anderes ausleben können, indem wir prüfen. Und dann ist es schwierig, das grammatisch so richtig darzustellen, worauf es sich bezieht, weil eben die Griechen damals, als Paulus geschrieben hat, ohne Punkt und Komma geschrieben haben. Manchmal ist es ein bisschen schwer zu sagen, wo hat denn Paulus jetzt in seinen Gedanken den einen Satz beendet und den anderen wieder angefangen. Wahrscheinlich bezieht es sich auf das Wandelt als Kinder des Lichts. Dann würde es heißen, wenn du als Kind des Lichts, als ein Christ leben musst, dann kannst du das tun, indem du prüfst, ob das, was du tun willst, dem Herrn gefällt. Also, das heißt, ein Leben, ein Wandel als Kind des Lichts, ein Leben als Christ geschieht nicht, indem du einige Rituale tust oder indem du einfach einige einstudierte Handlungen machst, so wie das die Christen alle so machen. Ein Leben als Christ bedeutet, du prüfst all deine einzelnen Handlungen und wir gehen davon aus, dass sie Gott gefallen. Aber prüfe, halte inne und prüfe noch einmal, ist das wirklich etwas, was Gott gefällt? Nicht nur die Handlungen, auch die Worte und auch deine Gedanken. Prüfe, ob es dem Herrn gefällt. Es kann auch sein, dass es sich auf Vers 11 bezieht. Da würde es heißen, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie lieber auf. Du kannst, logischerweise musst du auch prüfen, wenn du sagst, damit will ich keine Verbindung haben, vielmehr will ich aufdecken, welche Sünden dahinter stehen. Auch da gehört das Prüfen mit hinzu. Also ob wir das darauf oder darauf beziehen, macht inhaltlich letztlich nicht den großen Unterschied. Deswegen will ich da auch nicht näher drauf eingehen. Aber dieses eine möchte ich euch mitgeben. Ein Leben als Christ ist ein Leben in der Prüfung. Ein Leben als Christ ist ein Leben im Prüfen. Die nächste Frage, was prüfen könnte sein, prüfst du deinen eigenen Lebenswandel oder prüfst du vielleicht den deines Nachbarn, deines Mitchristen? Was genau prüfst du, also wessen Leben prüfst du? Der Zusammenhang, in dem Paulus das hier schreibt, der gesamte große Epheser-Zusammenhang, aber auch gerade die Kapitel 4, 5 und 6, sie sprechen von einem praktischen Leben in der Gemeinde. Nicht nur in der Gemeinde, natürlich auch immer wieder als Gemeinde, wie wir nach außen dastehen, aber vielfach geht es um die Gemeinde. Wenn wir jetzt den ganzen Kontext nehmen, dann würden wir sagen, dieses Prüfen ist ein Prüfen des Lebens in der Gemeinde. Es betrifft sowohl dein eigenes Leben, und da hast du den besten Zugang zu, denn du bist der Einzige, der weiß, außer Gott, was du tust und redest und sagst und denkst. Es mag sein, dass du in der Schule Dinge sprichst, die du zu Hause nie sagen würdest. Es mag sein, dass du auf der Arbeit mit deinen Kollegen über Dinge scherzt, wo du zu Hause tunlichst den Mund zumachen würdest. Das wäre ja, wer weiß, was meine Frau und mein Mann da von mir denkt, wenn ich hier auch solche Scherze von mir lassen würde. Das ist so ein Leben in Finsternis, in so eine Zweideutigkeit. Prüfe dich selbst. Das ist der enge Zusammenhang. Aber der weitere Zusammenhang ist, schau auch auf deinen Nachbarn, auf deinen Mitchristen in der Gemeinde. Vielfach, ihr wisst es ja selber, merken wir nicht. Kein Arzt darf in Deutschland aufstehen und sagen, ich habe mich geprüft und ich habe die Prüfung bestanden, ich darf jetzt Arzt sein. Dann würde der ein und andere ein bisschen flattern kriegen und sagen, zu dem selbstgeprüften Arzt gehe ich lieber nicht. Wer weiß, was der da geprüft hat. Sondern wenn du wirklich eine Prüfung bestehen willst, dann lass dich von jemandem prüfen, der das wirklich kann. Nun, wir wissen, der Heilige Geist ist derjenige, der uns wirklich auf die Probe stellen kann. Gott prüft uns. Aber wir sollen auch einander einmal prüfen. Wenn du den einen oder anderen siehst, was er tust, und das dich befremdet, schau doch mal nach, ist das gut, was er tut, oder ist möglicherweise der Zeitpunkt gekommen, in die Ermahnung zu steigen? Darüber werden wir im zweiten Punkt sprechen, denn dort hat es damit zu tun. Jetzt wollen wir aber erst einmal uns dem anderen wichtigen Punkt zuwenden, dem Unterpunkt, dem zweiten ist, wenn wir nun wissen, was und wen wir prüfen sollen, wie prüfen wir? Diese Frage stellt man sich natürlich auch im Berufsleben, in den Klausuren, in der Schule immer wieder. Wie können wir am besten prüfen, ob jemand etwas kann? Manchmal sagt man, wir machen Fragen und zum Ankreuzen. Der andere sagt, lieber Fragen, die offen sind, dann soll er erklären. Dann wissen wir, ob er es wirklich weiß. Kreuzen kann man ja auch raten. Dann hat man zufällig an der richtigen Stelle ein Kreuz gesetzt und hat davon aber gar keine Ahnung. Wie würden wir biblisch prüfen? Nun, ich möchte ein bisschen von diesem Text hinausgehen, außerhalb des Textes, und ein paar biblische Grundlagen, so Voraussetzungen aufweisen, die wichtig sind, um gut prüfen zu können. Das Erste, was wir brauchen, ist Gottes Erkenntnis. In Analogie zu einer Prüfung für einen Beruf zum Beispiel oder Führerscheinprüfung, da gibt es ein Richtig. Ja, das ist das, was irgendein Gremium festgelegt hat, das ist richtig, so muss es sein, oder das sind die Regeln im Straßenverkehr. Und wenn du prüfst, wie auch immer, ist egal, praktisch, schriftlich, mündlich, was du auf jeden Fall brauchst, ist ein Maßstab. Und den brauchen wir im Geistlichen auch. Wenn du geistig prüfst, dann prüfe nicht einfach anhand von ein paar Bibelversen. Dann sagst du, aber dort steht in der Bibel dieser Vers und deswegen mache ich das hier. Das Erste, was du brauchst, ist Gottes Erkenntnis. Denn wenn du Gott als ganzen Gott verstehst, na natürlich verstehst du ihn nicht ganz, aber wenn du ihn dann doch wenigstens stückweise erkennst, siehst du immer mehr dieses eine richtige, wahre Bild, nachdem du prüfst. Das ist das, was du abgleichst. Denn was du am Ende bei deinem oder bei dir selbst, also bei deinem Mitchristen in der Gemeinde oder bei dir selbst prüfst, ist nicht, ob ein bestimmtes Wort gesagt werden darf oder nicht. Oder ob eine bestimmte Tat getan werden darf oder nicht. Manchmal ist eine Tat für sich alleine genommen schon böse. Manchmal ist eine Tat für sich alleine genommen noch nicht böse. Es kommt darauf an, warum und in welchem Umfang und Zusammenhang jemand etwas getan hat. Aber was du brauchst, ist das Wesen Gottes. Und mit diesem Wesen Gottes, mit seinem Charakter, vergleichst du dann den Charakter deines Nächsten oder deinen eigenen. Also ob die Taten, ob das Denken in diesen Charakterzug Gottes hineinpasst. Es mag sein, dass du dann dabei Dinge feststellen wirst, von denen du niemals aus einer bestimmten Befehl aus der Bibel heraus entnehmen würdest, das muss ich tun. Aber weil du den Charakter Gottes kennst, sagst du dir, ich muss ja so und so handeln. Wenn Gott Licht ist, dann darf ich nicht Dinge tun, die ich am liebsten immer nur im Verborgenen tue. Auch wenn ich mir noch so viel einrede und mit der Bibel begründe, dass das an und für sich eigentlich nichts Schlechtes ist. Übrigens habe ich so in meiner Jugend Sünden erkannt, von denen ich wirklich biblisch gesehen keine Ahnung hatte, dass das Sünde ist oder nicht. Und ich kannte keine biblische Stelle dazu. Aber ich merkte, dass ich das immer nur im Geheimen tun würde. Und das machte mich stutzig irgendwann. Es war das Wirken des Geistes, ohne dass ich irgendwelche besonderen Erkenntnisse aus der Bibel hatte, dass der Geist mir sagte, du, wenn du nicht im Licht lebst, sondern wenn du damit immer nur im Geheimen bleibst, kann das nicht gut sein. Und seitdem wusste ich sehr genau, das ist Sünde. Also Gottes Erkenntnis ist das Erste, also die erste Voraussetzung, wenn du prüfst. Prüfe es an Gott, an seinem Wort und nicht an irgendwelchen christlichen Überlieferungen. Das andere, was wir brauchen, um prüfen zu können, übrigens, 1. Johannes 4,1. Ja, 1. Johannes 4,1, daraus entnehme ich, dass wir Gottes Erkenntnis brauchen. Ich möchte es jetzt nicht genauer auslegen. Dort wird der Heilige Geist erwähnt, dass wir die Geister prüfen sollen, ob sie aus Gott kommen oder nicht. Und du kannst natürlich nicht prüfen, ob etwas aus Gott kommt, wenn du Gott nicht kennst. Das Zweite, also die zweite Grundlage, die zweite Voraussetzung ist, du musst dich dafür in deinem Wesen verändern lassen. Römer 12,2, da heißt es, und das ist eine Stelle, von der ich möchte, dass ihr im Hauskreis sie euch genauer anschaut, Römer 12,1 und 2. Lasst euch in eurem Wesen verändern, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Du kannst nur wirklich prüfen, wenn du erstens Gott kennst und weißt, was das Maßstab ist, zweitens selbst verändert bist, damit du diesen Blickwinkel hast. Denn stell dir vor, du müsstest jetzt, irgendjemand würde dich hinstellen und sagen, prüfe mal, ob dieser Mensch dort richtig operieren kann. Oh, sagst du, da muss ich mich schnell informieren, ein Lehrbuch aufschlagen und dann lernst du, wie macht man eine Blinddarmoperation. Ja, jetzt hast du den Text vor Augen, kennst die einzelnen Fakten und dann schaust du dir zum ersten Mal in deinem Leben eine Blinddarmoperation ein und sagst, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob der da alles richtig gemacht hat oder nicht. Irgendwas hat er da rausgenommen. Wenn man nur eine Sache vom Fakten kennt und weiß, das sind die einzelnen Schritte, aber niemals wirklich drin war in dieser Materie, dann weiß man am Ende nicht wirklich, wovon man redet. Auf der anderen Seite, wenn du einen langen, erfahrenen Arzt hast, der genau weiß, wie man operiert, und er hat diesen Blinddarm schon hunderte Male operiert, und man sagt ihm so, du, hier ist ein junger Assistent, prüfe mal, ob der das schon gut kann und ob wir ihn demnächst alleine operieren lassen können, dann guckt er nicht in die Lehrbücher hinein. Er ist so in der Materie drin, in unserem Bilde gesprochen, wesensverändert als Arzt, dass er sagt, ich bin genauso und ich weiß genauso wie die Literatur und ich weiß, wie man das macht. Das ist das, was wir hier mit einer Wesensveränderung haben. Warum Paulus an die Römer schreibt, ihr müsst in eurem Wesen verändert werden, damit ihr prüfen könnt. Ihr müsst Gott kennen, ihr müsst den Maßstab haben, aber ihr müsst von eurem Wesen her ähnlich Gott sein, damit ihr auch in der Lage seid zu unterscheiden, ob es denn nun passt oder nicht. Insofern können wir natürlich jetzt ein bisschen schlussfolgern, nicht absolut, aber ungefähr. Jemand, der schon lange im Glauben ist, ist wahrscheinlich einer, der geeigneter ist, also einer, der reif im Glauben ist, ist viel besser geeignet, in der Gemeinde zu prüfen, als jemand, der gerade bekehrt ist, der noch jung im Glauben ist. Der sollte vielleicht nicht allzu schnell zu seinem Nachbarn rechts und links gehen und sagen, du, das hast du falsch und jenes hast du falsch gemacht. Ja, da kommen manchmal sehr seltsame Sachen heraus. Und ich habe es in einer Gemeinde zumindest einige Male erlebt, dass gerade so junge, sehr überzeugt auftretende und hingegebene Männer, ob sie hingegeben waren, ist die andere Sache, aber sie waren sehr motiviert, sind hingegangen und haben ihr Verständnis missionarisch weitergetragen. Was in einem Fall sogar darin endet, dass er sagte, alle Männer müssten auf dem Gottesdienst immer nur Sakkos anziehen. Wo er auch immer hat, nicht aus einer Gotteserkenntnis und aus einem veränderten Wesen heraus. Das war, irgendwoher hat er diese Überzeugung und glaubt jetzt, alle anderen dazu ermahnen zu können, das zu tun. Ihr könnt euch vorstellen, dass er nicht auf viel Gegenliebe gestoßen ist. Eine dritte Voraussetzung, die sehr wichtig ist, die können wir bei Paulus lernen in Philipper 1, Verse 9 und 10. Auch das ein Text für den Hauskreis. Du musst dafür beten. Paulus sagt, ich bete für euch, ihr Philipper, damit ihr mehr zunehmt in Erkenntnis und Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Er wollte, dass sie zunehmen in Urteilsvermögen und in der Erkenntnis. Hier haben wir wieder Erkenntnis. Hier haben wir die Liebe. Wir können hieraus sowohl Gottes Erkenntnis als auch Wesenserkenntnis mit herausziehen. Aber er sagt, ich bete dafür. Ich bete dafür. Wir brauchen Gebet, um uns auch vor Gott zu demütigen und zu richten zu lassen. Also ich meine, ausrichten zu lassen, damit wir richtig prüfen können, was Gott gefällt. Wir Menschen sind viel zu weit weg von Gott, als dass wir sagen können, ich habe Gott erkannt, weiß schon alles über ihn. Das mag vielleicht ein sehr guter Arzt von seinem Beruf sagen, das kann aber nicht ein Christ von Gott sagen. Er habe Gott schon so umfassend erkannt, dass er kein Gebet mehr bräuchte. Schaut mal, selbst Jesus hat seinen Vater mehr zu seinem Vater gebetet, als wahrscheinlich die meisten von uns, vielleicht sogar als alle von uns. Also das Gebet brauchen wir. Noch sind wir so wesensverändert und so gottgleich, dass wir sagen, ich stehe drüber und ich brauche nicht mehr das Gebet. Nein, wir müssen auch dafür beten. Das ist eine Voraussetzung. Wenn du wirklich prüfen willst eine Sache, du musst Gott erkennen, du musst selbst in deinem Wesen verändert werden, um es besser sehen zu können, und du musst beten. Und dann gibt es noch eine vierte Grundlage, die wir aus der Bibel finden, was wichtig zum Prüfen ist. Und das ist Übung. Das klingt logisch, oder? Wenn jemand einen Prüfer hat, sagen wir mal einen Führerscheinprüfer, der fährt dort mit dir und der hat das zum allerersten Mal gemacht, dann ist er möglicherweise noch nicht ganz so erfahren und so gut wie jemand, der das schon sehr oft gemacht hat. Wir würden vielleicht sagen, jemand, der zum ersten Mal als Schiedsrichter prüft, ob die ganzen Vorgänge richtig waren, ist sicherlich mit mehr Fehlern behaftet als jemand, der das schon sehr viel gemacht hat und eine sehr gute Erfahrung hat. Hebräer 5, Vers 14, da sagt Paulus, die feste Speise ist für die, die durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Übung ist auch gut. Nur natürlich kann man sagen, ohne dass jemand übt, gibt es keine Übung. Und wenn du anfängst zu üben, machst du irgendwann das erste Mal, richtig? Also prüfe immer. Fange an und alle sind aufgerufen zu prüfen, nicht nur der, der geübt ist. Aber es ist gut, wenn wir so eine Verbindung miteinander haben als Gläubige, dass wir mit der einen oder anderen Frage dann doch eher zu demjenigen gehen, der schon darin geübt ist. Und wir sind alle so. Es gibt Sachen, der können wir relativ leicht prüfen, ob es Gott gefällt. Zum Beispiel, wenn du lügst und dir ist es gleich bewusst, ich lüge jetzt, dann weißt du, dass es Gott nicht gefällt. Jeder Christ hat genügend Gotteserkenntnis, um zu wissen, dass Gott Wahrheit ist. Jeder Christ ist genügend verändert, dass sein Gewissen schlägt, wenn er grob lügt. Jeder Christ weiß im Gebet, wenn er vor Gott tritt, Gott, wenn ich jetzt die Unwahrheit sage, ist das gut, dass es nicht gut ist. Und da braucht er keine Übung drin. Aber in schwierigeren Fragen, in schwierigeren Lebenslagen ist es oft problematisch. Und Paulus sagt, die feste Speise, also etwas Schwereres, das ist eher für die, die geübt sind, zu unterscheiden. Und insofern ist Übung, vielleicht ist es nicht ganz korrekt zu behaupten, es sei eine Grundvoraussetzung, aber doch ist Übung ein gutes Hilfsmittel, gerade für schwierigere Fragen. Und dieses Prinzip leben wir automatisch als Menschen aus. Wenn ich eine leichte Reparatur am Haus habe, dann mache ich sie. Wenn es schwerer wird, dann sage ich mir, okay, jetzt wird es langsam zu schwierig. Diese Sache kann ich nicht mehr alleine machen. Ich muss mir Hilfe von einem Fachmann holen. Das machen wir überall so. Das tun auch die erfahrenen Leute in der Seelsorge. Also wenn sie weise sind, dann sagen sie, oh, dieser Seelsorgefall ist mir zu schwer. Vielleicht hat er schon oft Seelsorge gemacht, aber das war ihm eine Nummer zu groß. Er spricht mit jemandem, der noch mehr Erfahrung hat, zumindest in diesem Bereich. Manchmal ist ja der eine, der hat viel Erfahrung in Eheseelsorge, der andere hat eher Erfahrung in Seelsorge von Singles, wie auch immer. Aber das ist wichtig. Erkenne Gott auf allen deinen Wegen, lass dich dadurch in seinem Wesen verändern. Das geschieht durch den Heiligen Geist. Nimm die Frage, diese Angelegenheit immer ins Gebet und übe dich darin. Tu es immer wieder und regelmäßig, dass du prüfst, ob das, was du tust, was du redest und was du denkst, wirklich Gott gefällt. Nun, eine Sache zu prüfen, ob sie Gott gefällt, ist noch nicht alles, wozu Paulus die Epheser aufruft, um ein Leben im Licht zu führen, ein Leben in Heiligung. Das eine ist prüfen, das sagt er. Und das andere, was er hier sagt in Vers 11, ist, deckt auf, was Gott missfällt. Prüfe, was dem Herrn gefällt und decke auf, was Gott missfällt. Das sind unsere zwei Punkte. Schaut, Vers 11, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Auch hier wollen wir uns zum ersten Mal anschauen, was sollen wir ausdenken, aufdecken? Und dann wollen wir uns in einem zweiten Unterpunkt dem Wie zuwenden. Ja, später gibt es noch einen dritten Unterpunkt. Was sollen wir denn aufdecken? Nun, der Text sagt es, schaut hinein, es ist nicht schwer. Deckt auf die unfruchtbaren Werke der Finsternis. Soweit erstmal klar. Da sind Leute, die leben Finsternis, sie leben Sünde, sie leben nicht das, was Gott will. Und Paulus sagt, keine Gemeinschaft mit ihnen haben. Er hat vorher Sünden genannt wie albernes Geschwätz, irgendwelche Unreinheiten, Habsucht, Witzeleien, unzüchtige Sachen. All solche Dinge hat er genannt. Er sagt, all das, mit ihnen sollt ihr noch nicht mal Gemeinschaft haben. Rede nicht mit ihnen über solche Witze, lach mit ihnen nicht. Viele andere Dinge. Keine Gemeinschaft mit den Ungläubigen in dieser Sünde. Nicht mit der Person an sich, sondern mit diesen Werken. Nicht Gemeinschaft haben, sondern vielmehr aufdecken. Zeige, was daran Sünde ist. Erforsche immer mehr, was nicht gut ist, was ein unreiniger und unheiliger Lebenswandel ist. Nicht nur dich davon fernhalten, sondern decke es auf. Geh nicht einfach nur deinen Weg, sondern decke auf. So, was sollen wir aufdecken? Unfruchtbare Werke der Finsternis, schreibt Paulus. Was sind denn Werke der Finsternis? Wir sollten hier vielleicht einmal zuvor in den Zusammenhang schauen, Vers 9. Da spricht Paulus von der Frucht des Lichts, oder einige Übersetzungen Frucht des Geistes, ist Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Jetzt sagt er aber, die Werke der Finsternis, also die Werke des Lichts, ein Wandel im Licht würde Gutes hervorbringen, es würde Gerechtigkeit hervorbringen und es würde Wahrheit hervorbringen. Nun merkst du aber, dass diese Werke der Finsternis, sie bringen nicht diese Frucht hervor. Du kannst in Galater 5,22 hineinschauen, in die Frucht des Geistes, und du merkst, Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Sanftmut, Güte, Treue, Barmherzigkeit, all diese Dinge bringen diese Werke nicht hervor, die dort im Geheimen geschehen, die in diesen Witzeleien sind, die in diesen unkeuschen Gedanken sind, die in meiner Habsucht ist. Das bringt das alles nicht hervor. Das sind Werke, die keine geistliche Frucht bringen. Sie sind also unfruchtbar. Das sind diese unfruchtbaren Werke der Finsternis. Und schon allein, wenn wir darüber nachdenken, merken wir, es reicht Gott nicht einfach, dass du etwas Neutrales tust. Etwas Neutrales, was einfach weder böse noch schlechte Frucht hervorbringt. Gott will, dass du all die Dinge, die keine Frucht bringen, geistlich sein lässt, stattdessen dich mit den Dingen beschäftigst, die geistliche Frucht bringen. Fruchtbare, gottgefällige Charaktereigenschaften. Galater 5,22, die beste Aufzählung dafür. Liebe, Freude, Friede, Güte, Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld, Treue, Selbstbeherrschung. Hier in diesem Zusammenhang erwähnt Paulus Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. In der gesamten Bibel werden wir noch mehr Dinge erfahren, die diese Charaktereigenschaften darstellen. Aber Paulus sagt, diese unfruchtbaren Werke, die in der Finsternis geschehen, die vom Teufel kommen, von Gott kommt nichts Neutrales, sondern nur Gutes, nur Wahrheit, keine halbe Sache. Da kommt nur Licht, kein Dämmerzustand. Tu das nicht, decke es auf. Also das ist es, was du aufdecken sollst. Er kennzeichnet ein paar Dinge und sagt, oft werden sie heimlich begangen. Das ist auch oft so, dass ihr vielleicht etwas tut, wo ihr sagt, das ist eigentlich doch gar nicht schlimm, ist nicht böse, aber naja, es müssen nicht alle sehen, wenn alle gucken, dann tue ich lieber was Gutes. Das, wo alle sehen, ah, der macht schon was Tolles, ne? der ist vorbildlich. Paul sagt oft heimlich. Sie wollen nicht freiwillig ans Licht, sie wollen nicht bekannt werden. Und er sagt, schon darüber zu reden ist manchmal schändlich, weil es wirklich offensichtliche Sünde ist, Unreinheit oder Unzucht, womit oft geredet wird. Ihr kennt das alle aus eurem Arbeits- und Schulumfeld, wie viel Unzüchtiges geredet wird. Und er sagt, Die Menschen tun das im Verborgenen oder auch mittlerweile offen, aber davon zu reden allein ist schon schändlich. Tut es nicht. Aufdecken. Okay, was heißt aufdecken? Hier gibt es zwei Worte, die genutzt werden, offenbar machen, aufdecken. Nun, das eine griechische Wort, Gelenchio, ist unwichtig, heißt aufdecken oder es wird häufiger in der Bibel übersetzt mit überführen, zurechtweisen. Darlegen, vielleicht Schuld nachweisen oder es kann sogar bedeuten bestrafen. Deswegen wird es zum Beispiel in der Elberfelder Übersetzung, zumindest in der Elberfelder 1905, auch mit bestrafen, straft diese Werke übersetzt. Nun, hier geht es um etwas, was du nicht einfach nur aufdeckst und dann informativ sagst, das ist nicht so gut. Sondern hier geht es um ein Überführen von Sünde. Hier geht es um ein Zurechtweisen, um das Korrigieren bis hin zu, dass du jemandem die Schuld nachweist und es Strafe nach sich zieht. Es ist also nicht einfach nur ein Wort, das sagt, deck es auf, erforsche es, dass es nicht gut ist. Das heißt, geh weiter. Geh diesen Weg bis hin zu, dass du ihn zurechtweist und überführst. Und hier merken wir wieder, wir können ohne den Heiligen Geist nicht überführen. Denn der Heilige Geist kam auf die Erde, um uns zu überführen von Sünde. Du wirst deinen Nächsten niemals von Sünde überführen können. Das tut der Heilige Geist. Er benutzt dich dafür. Du redest mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Aber überführen von Sünde, das Werk tut das Geist und auch der Geist. Und auch in dir selber überführt natürlich der Geist dich. Das also sollen wir tun. Wir sollen aufdecken, das heißt überführen, zurechtweisen. Nun wollen wir die zweite wichtige Frage anschneiden. Wie können wir das denn tun? Noch hier gibt es wieder einige Punkte, die wir aus diesem Text lernen können. Wie? Das ist ja oft eine sehr wichtige Frage für uns Christen. Wie machen wir es? Einfach immer sagen, tu das, ist leicht. Aber natürlich müssen wir wissen, wie. Und hier möchte ich einige Schritte aufzeigen, die uns die Bibel auch sagt. Lesen wir einmal Vers 13. Das alles wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Also sehen wir hier schon das Prinzip, offenbar werden, also aufdecken, geschieht durch Licht. Dieses Wort offenbar machen, das hier erwähnt wird, also leider übersetzt die Schlachterbibel diese zwei Worte, die hier im Griechischen genommen werden für offenbar machen oder aufdecken, durcheinander. Man müsste eher sagen, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird aufgedeckt. Hier ist nämlich genau das Wort, das Paulus vorher gesagt hat, was wir tun sollen. Er sagt, was sollen wir tun? Aufdecken, zurechtweisen. Und jetzt stellt er in Vers 13, sagt er uns, wie das geschehen kann. Er sagt, es wird dadurch aufgedeckt, wenn alles vom Licht offenbar gemacht wird. Das ist ein anderes griechisches Wort, das er hier jetzt verwendet, phanero, und das heißt einfach nur zeigen, offenbar machen, bekannt machen. Jetzt einmal das Prinzip rückwärts herum aufgedröselt, sagt Paulus hier Folgendes. Paulus ist manchmal kompliziert in seiner Ausdrucksweise. Aber was er hier sagt, ist Folgendes. Du musst, wenn jemand in Sünde lebt, ihn zurechtweisen und ihn überführen. Und das tust du, indem du vorher aufdeckst, mit Licht aufdeckst und ihm zeigst, was falsch ist. Ja? Versteht ihr das? Du nimmst Licht, machst es bekannt, zeigst es, also offenbarst es durch Licht. Und das nimmst du dann, um zu überführen, dass es eine Sünde ist und ihn zu korrigieren. Das tust du an dem Nächsten. Der große Kontext hier in Epheser, ich möchte nochmal erinnern, ist die Gemeinde. Und wir haben alle die Verantwortung, dass wir aufeinander aufpassen, nicht um ihn zu bestrafen, sondern um ihn zu erbauen, um ihn in der Heiligung auch mitwachsen zu lassen. Ihr alle seid dafür verantwortlich, dass euer rechter und linker Nachbar, eure Brüder und Schwestern in der Gemeinde in der Heiligung wachsen. Gott hat das so bestimmt, dass wir gegenseitig uns zum Wachstum verhelfen. Und nun sagt Paulus hier Licht. Licht ist das, was du brauchst, um jemandem etwas zu zeigen. Logisch. Ich meine, warum muss man da jetzt noch große Vorträge drüber halten? Wenn du jemandem zeigen willst, dass in deiner dunklen Dachkammer etwas schief läuft, dann gehst du erstmal mit einem ordentlichen Licht rein mit ihm und sagst, siehst du, hier ist das Problem. Und dann sagst du ihm, wie er damit umgehen soll. Eigentlich logisch. Aber wenn ich jetzt fragen würde, Brüder und Schwestern, wie wendest du denn Licht an, wenn du dein eigenes Herz überprüfst? Wir reden vom Prüfen, immer noch Prüfen. Wie wendest du Licht an, wenn du dein eigenes Herz überprüfst und wenn du das Herz deines Nächsten überprüfst? Naja, du kannst nicht in sein Herz gucken, aber zumindest seine Taten und Worte, die kannst du beurteilen. Wie würdet ihr Licht anwenden? Nun, ich denke, so weit dürften wir alle sein, dass wir sagen, nun, Gottes Wort ist Licht. Wie wende ich es an? Natürlich, indem ich demjenigen sage, du hör mal, das und das hast du getan, das hast du gesagt. Hier, das ist das der Maßstab, das Wort, und hier lesen wir, Gott ist so und er spricht so. Und das passt mit deinen Worten und Taten nicht überein. Ja, das ist Licht. Die Bibel ist das Licht, das uns den Weg zeigt. Es ist Licht, das die Werke des anderen und auch die Werke, die ich tue, und bei sich selbst kann jeder sogar bis in seine Gedanken hineingehen und kann jeden Morgen, jeden Mittag oder Abend oder wann immer ihr die Bibel liest, die Bibel nehmen und sagen, das ist mein Licht, das lasse ich auf meine Gedanken scheinen, in mein Herz scheinen, und dann wird offenbar, ob das gut ist, was du denkst und redest und tust oder nicht. Nun, die Bibel ist eine Sache, ein Werkzeug, könnten wir sagen. Du gleich vergleichst es ab. Übrigens, so nebenbei, in unserer christlichen Kultur, also wir, die meisten von uns sind ja irgendwie christlich oder halbchristlich erzogen, aber ich weiß gar nicht, ob es bei uns wirklich die meisten sind, aber ein großer Teil, so ganz grob christlich erzogen, viele auch nicht, dann neigen wir häufig dazu, dass wir sagen, ich tue etwas und möchte dann von der Bibel, die Frage dann von der Bibel, ist es gut oder ist es nicht gut? Was wir hier aber eher sehen, also beides ist richtig, nur was wir eher sehen, ist, dass ich von der Bibel aus eine Stelle nehme und dann mein Leben damit beleuchte. Das heißt, du studierst die Bibel und wendest diesen Text in der Bibel dann auf dich an und sagst, tue ich es so oder nicht? Denn wenn du immer nur einzelne Bereiche deines Lebens nimmst und sagst, ich werde mal diese Tat, die ich tue, prüfen im Licht der Bibel, ob es gut oder nicht gut ist, dann kann es sein, dass du viele deiner Taten und Worte niemals prüfst, weil es dir gar nicht in den Sinn kommt, darüber nachzudenken. Aber wenn du der Reihe nach die ganze Bibel Tag für Tag auf dich anwendest und dich beleuchtest, können Dinge hervorkommen, von denen du nie dachtest, dass das nicht gut gewesen wäre. Oder dass du in diesem Bereich überhaupt nichts Wertvolles machst und aber viel mehr tun könntest. Die Bibel. Das andere, was wir wissen, dass es Licht ist, ist der Heilige Geist. Nun, die Frucht des Lichts oder die Frucht des Geistes in Vers 9 zeigt uns, dass der Geist Licht wirkt. Vers 14 lasen wir, dass Christus dich erleuchtet. Christus dir leuchtet, heißt es das eigentlich wörtlicher. Christus, Heiliger Geist, ist beides Gott. In einem gewissen Sinn ist Gott derjenige, der leuchtet. Und das ist, warum wir die Bibel, warum wir das Gebet so dringend brauchen. Um wirklich Dinge zu erkennen, muss der Geist uns die Augen öffnen. wie Schuppen von den Augen fällt es uns dann auf einmal und wir erkennen klar, das habt ihr doch vielleicht alle schon mal erlebt, dass Dinge ihr nie gesehen habt, dass das falsch war und plötzlich irgendwann merkt ihr, Mensch, wie konnte ich nur all die Jahre davor so blind dafür sein? Das ist der Geist, der öffnet es. Und wir sind so abhängig von Gott, im Besonderen gerade vom Heiligen Geist. Und Gott hat den Geist dazu gesandt, dass er von Sünde überführt, unter anderem. Dritte, notwendiges Werkzeug. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass der Heilige Geist ein Werkzeug ist, aber wir brauchen ihn, um zu leuchten. Das Dritte, und hier wird es ein bisschen interessant, wenn wir weiter in der Bibel schauen, was ist Licht? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Also wenn Jesus Licht ist, dann fragst du dich vielleicht, wie kann ich Jesus als Licht dabei anwenden, Dinge aufzudecken, bekannt zu machen? Nun, das ist durch das Leben Jesu, durch seinen Wandel. Ich erinnere euch nochmal an den Zusammenhang. Kapitel 4, Vers 1 sagt Paulus, so ermahne ich euch nun, der Berufung würdig zu wandeln. Und Kapitel 5, Vers 1 sagt er, wandelt in der Liebe. Und hier geht es immer noch in dem gleichen Kontext, wandelt in der Liebe. Ein Wandel im Licht, ein Leben im Licht. Und das war das Leben von Jesus. Sein Leben ist sozusagen das Spiegelbild für uns, das Prüfbild. Es ist ein Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht. Sein Leben, sein Reden ist ein Licht, um zu zeigen, wie der richtige Weg in der Nachfolge Gottes aussieht. Das ist mit ein Grund, weshalb wir beständig auf Jesus schauen dürfen. Ich erinnere nochmal an die so wertvolle Bibelstelle 2. Korinther 3, 18. Da schauen wir mit unverhülltem Angesicht in die Herrlichkeit Jesu. Wir werden angeschienen von Jesus. Ja, seine Herrlichkeit, sein Licht leuchtet uns an. Damals bei Moses war es sogar so, und darauf bezieht sich 2. Korinther 3, 18 in dem Zusammenhang, dass sein Antlitz leuchtete. Und die Israeliten, die konnten den Mose nicht anschauen, weil sein Gesicht leuchtete. Der musste eine Decke drüber hängen. Und so leuchtet Jesus und beleuchtet dein ganzes Leben mit seinem Leben. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt, und das ist das Kurioseste von allem. Und wir hatten ja gerade in diesem Abschnitt, in diesem Zusammenhang, ihr seid Licht in dem Herrn, Vers 8. Wenn du als Kind Gottes Licht bist und alles durch Licht aufgedeckt wird, dann sollte dein Leben die Sünden des anderen aufdecken. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass dein Leben dann schon eine Nummer heiliger sein muss, zumindest in diesem Bereich. Wir haben ja alle, der eine dort, der andere dort mehr zu kämpfen. Aber wenn dein Leben Licht ist und Licht dazu geeignet ist, um Sünde aufzudecken, bekannt zu machen, heißt das auch, dass deine Worte und dein Leben das Werkzeug Gottes sind, um dem Nächsten in der Gemeinde oder vielleicht auch in der Welt seine Verfehlungen aufzudecken? Man sollte vielleicht oder könnte so dieses Beispiel nehmen, dass deine Kollegen auf Arbeit dann sagen, oh, Andreas kommt jetzt, darüber können wir jetzt nicht reden, wenn er da ist. Ja? Oder wenn es nicht Andreas ist, dann ist es Stefan oder Daniel oder Viktor, wer auch immer. Oder wenn die Schüler merken, oh, der kommt, oh, lass uns mal dieses Thema wechseln. Wenn der da ist, können wir darüber nicht reden. Dann merken sie schon, da ist jemand, der ein Leben führt, in seiner Gegenwart passen diese Witze einfach nicht hinein. In dieser Gegenwart können wir diese Schimpfworte nicht sagen. Das ist für mich immer so eine der größten Freuden, wenn ich merke, dass meine Anwesenheit bei den Kollegen eine gewisse Veränderung ihres Redens bewirkt und sie dann sagen, okay, ja, bis hin zu, dass sie Schuldgefühle oder Gewissensbisse, sagen sie zumindest, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber das ist das, was Gott von uns will. Lebe ein Leben, das dem anderen Licht gibt. Du bist ein Werkzeug in Gottes Hand. Gott will, dass du, so wie Jesus das Licht der Welt ist und ein vollkommenes, leuchtendes Leben gelebt hat, dass du das genauso lebst. Und er wird mit deinem Leben, mit deinen Worten und deinen Taten, dem anderen Licht geben, damit er Dinge erkennt. Und dann kannst du ihn überführen. Oder es passiert in dir selbst. Manchmal merken wir das nicht. Und jemand sieht in sich selbst, Mensch, sein Leben, das Leben meines Bruders, meiner Schwester, leuchtet ein bisschen zu hell. Ich merke selber, was bei mir fehlt und falsch ist. Und der Geist überführt ihn und er tut Buße und lässt Sünden sein. Und vielleicht merkt der Bruder oder die Schwester, die mit dem Leben dafür gesorgt hat, gar nicht, dass es diese Frucht bringen konnte für Christus. Aber es ist geschehen. Es ist dann auch ermutigend, wenn es der eine dem anderen sagt und wir dann gemeinsam Gott dafür danken können. Nun, so heißt es ja auch in den weltbekannten Worten des Liedes: Wache auf, du Schläfer, und stehe aus den Toten auf, und Christus wird dir leuchten. Kennt ihr dieses weltbekannte Lied? Nicht? Steht in eurem Bibel, Vers 14. Darum heißt es: Wache auf, der du schläfst, und stehe aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Das ist ein Lied, wusstet ihr nicht, ne? Ich auch nicht. Deswegen habe ich es auch gesagt, das sind weltbekannte Worte eines Liedes. Vermutlich, also das ist ein Lied, das erkennt man so im Griechischen, vermutlich, wenn man so den Glaubensvätern aus den ersten Jahrhunderten, die darüber geschrieben haben, zu Glauben schenken kann, war das ein Tauflied. Wir wissen es nicht genau. Aber was Paulus hier sagt, ist, er bezieht sich eben auf diese eine Liedstrophe, was auch immer das für eine Art von Lied war oder sonstige Art von Poesie. Und er sagt, ja, deswegen singen wir das ja auch. Oder deswegen heißt es dort auch so mit diesen Worten. Wache auf und Christus wird dir leuchten. Wenn wir das genauer anschauen, diesen Verse, und ich möchte das jetzt aus Zeitgründen wirklich nur ganz kurz machen. Wache auf, der du schläfst. Du kannst den Befehl einem Schlafenden schwer sagen. Wache auf. Ja, wir können das machen. Wir wecken ihn und rütteln an ihm und sagen, wache auf. Aber der muss erst von uns geweckt werden, damit er aufwachen kann. Das kennen wir ja jeden Morgen. Aber bei den Toten sieht das noch hoffnungsloser aus. Stehe auf. Du sagst einem Toten, stehe aus den Toten auf. Das ist hoffnungslos. Da passiert gar nichts. Es sei denn, die übernatürliche Kraft Gottes wirkt in jemanden wie in dem Lazarus oder eben auch in den Ungläubigen, dass sie gläubig werden und aus ihrem geistlichen Tod auferwecken. Wenn der Geist das Leben bewirkt, Wir sind auf Gottes Gnade und Wirken angewiesen. Und dann wird Christus uns leuchten. Christus ist derjenige, der leuchtet, der uns den Weg zeigt, der mit seinem Leben, mit seinen Worten den Weg zeigt, der aber auch uns, unser Leben als Werkzeug gebraucht, um anderen zu leuchten. Ich möchte zusammenfassen. Wir haben heute aus diesen Versen zwei Aufforderungen gehört, die ein Leben im Licht kennzeichnen. Nicht die zwei einzigen, sondern zwei von vielen anderen. Prüfe, was dem Herrn gefällt, decke auf, was Gott missfällt. Die vier grundlegenden Voraussetzungen fürs richtige Prüfen sind Gotteserkenntnis. Du brauchst dafür eine Veränderung in deinem Wesen, um prüfen zu können. Du musst es ins Gebet nehmen und um gut prüfen zu können, um schwierige Dinge prüfen zu können, brauchst du Übung. Und wir haben dafür auch vier notwendige Werkzeuge angeschaut, um die unfruchtbaren Werke der Finsternis aufzudecken. Das eine ist die Bibel, Das andere ist der Heilige Geist, auch wenn man das vielleicht nicht ganz korrekterweise als Werkzeug benennen kann. Aber der Heilige Geist, den brauchen wir. Ohne ihn können wir es nicht tun. Das Leben Jesu ist Licht und hilft beim Prüfen, beim Aufdecken. Und dein Leben ist ein Werkzeug in Gottes Hand, um das Leben anderer zu erleuchten oder ihre unfruchtbaren Werke der Finsternis aufzuzeigen. Ich möchte euch zurufen, das auch wirklich diese Werkzeuge, diese Voraussetzungen zu gebrauchen, in eurem Leben zu prüfen und ein Leben in leuchtender Heiligung zu leben. Amen. Lasst uns zum Schluss beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Allmächtiger Vater im Himmel, du bist Licht und in dir ist gar keine Finsternis, noch nicht mal ein Schatten, eine Dämmerung. Du bist helles, klares Licht, immer und ewig, und in dir ist keine Veränderung. Dein Wort ist Licht und es erhält uns den Weg, es zeigt uns, wie wir leben sollen. Du selbst bist das Licht, das uns zeigt, wie wir werden sollen. Und du veränderst uns, indem wir in deine Herrlichkeit schauen, in die Herrlichkeit deines Sohnes, veränderst du uns in das Bild deines Sohnes. Und ich will dich in Jesu Namen darum bitten, dass du uns hilfst, uns selbst zu prüfen, das, was wir tun, oder auch den anderen, unseren Nächsten in der Gemeinde zu prüfen, um ihm zum geistlichen Wachstum zu verhelfen. Dass du uns hilfst, dich mehr zu erkennen, diese Veränderung zu erfahren, es immer wieder ins Gebet zu nehmen und auch darin uns zu üben. Wir brauchen dich vor allem, Vater, und verändere du uns. Amen.